Also erstmal brauchen wir europäische Gesetze dann, wenn es eigentlich gar keinen Sinn macht, etwas auf nationaler Ebene zu regeln. Also Klimaschutz ist so ein Thema. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn Luxemburg zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz beschließt.
Hallo, liebe Coco.
Hallo Tim, schön dich zu sehen.
Es geht mir genauso. Zeit für eine neue Folge. Heute bist du am Start. Was hast du mitgebracht?
Ich habe heute die Gesetzgebung in der EU als Thema mitgebracht und dafür auch eine sehr spannende Gästin, nämlich Katharina Barley. Hallo liebe Katharina.
Hallo, ihr zwei.
Genau. Zu Beginn unserer Folge wollen wir, wie jedes Mal, dich gebührend vorstellen, damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und dafür wollen wir unsere klitzekleine Anfrage mit dir machen. Deswegen frage ich dich zunächst, wo bist du denn gerade?
Ich bin gerade in dem Haus, in dem mein Mann und ich zusammen wohnen.
Wunderbar. Also in Deutschland tatsächlich oder im Ausland?
In Deutschland.
Ah, cool. Dann die nächste Frage. Was machst du von Beruf und viel wichtiger noch, wolltest du das schon immer werden?
Also ich habe Jura studiert, also Recht, habe auch sehr lange in dem Bereich gearbeitet. Ich war Rechtsanwältin, ich war Richterin, alles Mögliche. Dann war ich in Deutschland in der Politik und jetzt bin ich im Europaparlament und dort Abgeordnete, aber auch Vizepräsidentin.
Und das war auch schon immer der Traumberuf?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin in die SPD eingetreten, da war ich noch ziemlich jung, also relativ jung, ich glaube 24 oder sowas, aber dass Politik mal mein Beruf wird, war überhaupt nicht mein Plan. Ganz und ganz und ganz und gar nicht. Und das hat sich auch erst ergeben, als ich schon über 40 war. Also ich habe erst mal ganz viele normale Sachen gemacht, relativ, bevor dann am Ende die Politik mein Beruf geworden ist. Und das auch eher durch Zufall. Aber ein schöner Zufall, ich mach's gern.
Super, ja, und mit deinem juristischen Background bist du natürlich für die heutige Folge auch wirklich der ideale Gast. Was ist Europa für dich in einem Wort?
Europa ist für mich Frieden, würde ich vielleicht als am ehesten sagen. Ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig alt, aber meine Eltern, mein Vater ist Engländer, meine Mutter ist Deutsche und die waren quasi auf den beiden Seiten des Zweiten Weltkriegs, auch des Ersten. Und deswegen hat meine Geschichte eben viel mit Versöhnung zu tun und mit, wie kann man eigentlich Auseinandersetzungen anders regeln als mit Krieg. Ich bin mit einem Niederländer verheiratet, einem Holländer. Die waren ja auch, oder wir waren besser gesagt, auf der anderen Seite waren im Krieg und haben da auch viel Schlimmes gemacht. Also, und das merkt man immer noch. Und deswegen ist Europa, wo alle friedlich miteinander reden, für mich vor allen Dingen Frieden.
Ja, ich glaube, Frieden hatten wir tatsächlich auch noch nicht. Also wieder ein neues Wort für unsere Kollektion, wenn man so möchte. Dann, was ist denn dein Lieblingsort in Europa?
Oh, da gibt es so viele. Da gibt es so viele. Also eigentlich da, wo ich zu Hause bin, das ist jetzt nicht ein Ort, ein Punkt, auf dem ich stehen kann, sondern von wo ich wohne, kann man mit dem Fahrrad an einem Tag durch vier europäische Länder fahren.
Ja.
Und das ist schon echt Europa. Also wenn man bei mir
Ja.
losfährt, durch Luxemburg, Frankreich, Belgien, kann man das schaffen, wenn man gut drauf ist, an einem Tag wieder zurück zu sein mit dem Fahrrad.
Wenn man es über die Hügel rund um Trier schafft, ich war selbst einmal da, das ist anstrengend. Ich hatte im Grunde nur noch auf den Hinweis zum Moselwein gewartet, der fehlte jetzt noch, das hätte das Bild noch abgerundet.
Ja, aber das ist ja kein Ort. Also klar, doch, die Weinberge, aber stimmt.
Ja.
Und die Mosel-Weinberge, die gehen auch tatsächlich ja also über Deutschland dann hinaus. In Luxemburg wächst auch Moselwein und in Frankreich auch.
Genau, da hätte ich das angeboten. Ja.
Ja, ich finde das auch schön, die Idee, dass Zuhause nicht unbedingt ein geografischer Punkt ist, sondern auch eher ein Gefühl. Tim und ich studieren beide im Ausland, ich in den Niederlanden, er in England. Ich glaube, da bekommt Zuhause auch nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Wo denn in den Niederlanden?
Ich studiere in Tilburg, das ist ein ganz kleiner Ort an der belgischen Grenze. Da wäre ich jetzt echt vom Hocker, wenn du den zufällig kennen würdest.
Mein Mann kommt aus Groningen, sagen wir in Deutschland, und da studieren einfach wahnsinnig viele Deutsche. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es da. Der hat mal die Basketballmannschaft von Groningen trainiert und ist mit denen sogar Meister geworden. Ich glaube sogar mehrfach.
Wow, ja, Groningen, bis man das aussprechen kann, das hat auch bei mir eine Weile lang gedauert. gut, dann als letzte klitzekleine Frage an dich. Hast du eine Netflix-Empfehlung für uns?
Also ich gucke nicht so wahnsinnig viel, muss ich zugeben, mir fehlt einfach echt die Zeit. Aber ich habe Queen's Gambit ziemlich schnell hintereinander geguckt. Das ist, weiß nicht, ob es alle schon gesehen haben, über eine junge Frau, ein Mädchen, muss man eigentlich sagen, was Schachspielen lernt im Kinderheim und dann Weltmeisterin wird und erstmal als Frau, als Mädchen nicht ernst genommen wird und so. Das fand ich toll. Und dann fand ich noch ganz, ganz toll die Serie Afterlife von einem Mann, dessen Frau gestorben ist und der sich dann, also ja, mit viel Humor, aber auch mit viel Tränen so ins Leben wieder zurückkämpft. Das ist aber vor allen Dingen lustig, obwohl es ein trauriges Thema ist.
Oh, das ist jetzt ein sehr lustiger Zufall. Ich habe gestern die ersten beiden Episoden vom Damen-Gambit geschaut und ich fand es großartig. Also von der Kinematografie her und so weiter, perfekt, auch große Empfehlung von mir.
Ja, auch tolle Schauspieler, vor allen Dingen die junge Schauspielerin, echt sensationell.
Sehe ich auch so. Gut, dann können wir jetzt auch direkt in unser heutiges Thema einsteigen, in die EU-Gesetzgebung. Und zu Beginn möchte ich einfach mal eine ganz allgemeine Frage stellen. Es gibt ja gerade in Deutschland viele Menschen, die glauben, es gibt schon mehr als genug nationale Gesetze. Warum brauchen wir denn eigentlich europäische Gesetze?
Also erstmal brauchen wir europäische Gesetze dann, wenn es eigentlich gar keinen Sinn macht, etwas auf nationaler Ebene zu regeln. Also Klimaschutz ist so ein Thema. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn Luxemburg zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz beschließt, oder Malta oder so, ne? Klar können die das machen, aber eigentlich macht das nur Sinn, weil eben Schadstoffe natürlich über Grenzen wegfliegen und so weiter, macht das Sinn. Oder alles, was mit Digitalem zu tun hat. Wir leben in einer vernetzten Welt. Das macht auch nicht an den Grenzen halt. Und der zweite Grund ist, weil wir eben gesagt haben, wir sind in der Europäischen Union und wir wollen auch Sachen zusammen machen. Und dann brauchen wir halt auch gemeinsame Regeln.
Da würde mich mal interessieren, hast du vielleicht für uns ein, zwei Beispiele, wo du sagst, da ist unser Alltag eigentlich von europäischen Gesetzen bestimmt, da helfen die mir vielleicht als einzelnen Bürger oder der einzelnen Bürgerin weiter?
Also es gibt fast keinen Bereich, der nicht von Europarecht durchdrungen ist. Aber am deutlichsten wird es vielleicht beim Verbraucherschutz. Also es können sich vielleicht alle noch daran erinnern, dass die Roaming-Gebühren abgeschafft worden sind beim Handy-Telefonieren. Also wenn man im Ausland ist und man will wieder nach Hause telefonieren, dann hatte man manchmal eine Rechnung von ein paar hundert Euro, wenn man nicht aufgepasst hat. Und das ist verboten worden. Das ist auf europäischer Ebene passiert. Aber auch so Sachen, dass also was in Lebensmitteln drin sein darf. Die werden ja hin und her geliefert über die Grenzen weg. Und dass wir wissen, alles, was zu uns reinkommt, egal aus welchem Land, ist sicher.
Kann man denn so allgemein sagen, ob unser Alltag hier mehr von europäischen oder von deutschen Gesetzen bestimmt wird?
Das kann man so nicht sagen. Das hängt sehr vom Feld ab. Also zum Beispiel Gesundheit. Wir haben ja gerade Corona. Das ist alles national. Da ist praktisch nichts europäisch, weil die dürfen ja nur da Gesetze erlassen, wo die Staaten sagen, das darf Europa machen. Und das haben sie eben nicht überall gemacht.
Was für mich auch immer ein super greifbares Beispiel ist, ist jetzt zum Beispiel Fluggastrechte. Also ist ja tatsächlich auch europäisch geregelt, dass wenn ein Flug verspätet ist oder gar ausfällt, was für Rechte man dann hat, dass man eine Erstattung kriegt, dass man vielleicht ein Alternativflug angeboten kriegt. Das fand ich immer ganz greifbar, wenn da mal ein Flug verspätet ist, dass man ganz klar und total schnell weiß, man schaut sich an, wie weit war der Flug und man schaut sich an, war der im EU-Ausland oder ging der aus der EU raus und man weiß direkt, wie viel Geld man dann kriegt. Ob man das dann am Ende wirklich ausgezahlt kriegt, das ist ein bisschen schwieriger. Aber das ist für mich mal ein ganz, ganz greifbares Beispiel. Genau. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch mal ein bisschen tiefer in die Gesetzgebung rein. Das ist natürlich ein relativ komplexes Thema, deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen das mit dir mal an einem Beispiel durchspielen. Und das Fallbeispiel ist, dass ein EU-Gesetz erlassen wird. Wir sprechen mal gleich darüber, welche Arten es noch gibt, dass alle Pizzen maximal einen Durchmesser von 35 Zentimetern haben dürfen. Und wir wollten das einfach mal mit dir durchspielen. Gesetzt, dass das erstmal geht und dass die EU das darf, da ein Gesetz zu erlassen, ist die erste Frage doch, wer schlägt denn so ein Pizzagesetz eigentlich vor?
Also vorschlagen kann ein Gesetz in Europa nur die Kommission. Aber es können manche die Kommission bitten oder auffordern, das zu tun. Das kann das Parlament tun, das kann auch der Rat tun, also die Mitgliedstaaten. Und seit neuestem oder seit Lissabon, seit ja, wie viele Jahren jetzt? Also seit einigen Jahren jedenfalls können das auch die Bürgerinnen und Bürger selber tun mit so einer europäischen Bürgerinitiative.
Mhm, verstehe. Und warum darf beispielsweise das Europäische Parlament kein Gesetz vorschlagen, sondern eben nur die Europäische Kommission?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir wollen das auch gerne ändern. Aber das hat sich eben entwickelt. Also das Parlament hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Rechte erarbeitet. Und ich glaube, irgendwann werden wir auch dieses Recht bekommen. Aber im Moment ist es noch so, die Kommission darf nur vorschlagen und Rat und Parlament dürfen zusammen nur beschließen. Und ja, das ist leider noch so.
Ja, glaube ich, auch einer der großen Kritikpunkte an dem gegenwärtigen System. Jetzt ist natürlich Gesetz nicht gleich Gesetz, das habe ich vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Es gibt verschiedene Arten oder verschiedene Formen von europäischen Gesetzen. Und da ist jetzt natürlich die Frage für unser Pizzagesetz, welche Arten gibt es und wo unterscheiden die sich eigentlich?
Also es gibt das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, das ist das, was wir meistens machen. Das ist, da spielen halt die drei miteinander und haben auch alle ein Gewicht, sag ich mal, oder ein ähnliche, unterschiedliche Rollen, aber das gleiche Gewicht. So. Und dann gibt es das Anhörungsverfahren. Das ist halt in manchen Bereichen, die definiert sind, ist es halt so, dass dann das Europäische Parlament nur die Möglichkeit hat, seine Meinung zu äußern, aber gehört werden muss. Also beachtet werden muss diese Meinung dann nicht.
Ja. Wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen ganz gewöhnliches Verfahren, dann gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, sowohl Verordnungen als auch Richtlinien. Was ist was und wo ist der Unterschied zwischen den beiden denn vielleicht?
Also der Unterschied ist, dass eine Verordnung direkt gilt. Da brauchen die Nationalstaaten nichts mehr zu machen. Das heißt, die ist auch sehr, sehr detailliert, sehr, sehr bis in die Einzelheiten geregelt. Und die Richtlinien, da muss der Mitgliedstaat selber nochmal ein eigenes Gesetz machen, um das umzusetzen. Da kann es also auch zu kleinen Unterschieden zwischen in den Ländern kommen.
Okay, ich glaube, der Unterschied zwischen Verordnungen und Richtlinien leuchtet mir ein. Jetzt hast du gerade eben bereits das ordentliche Gesetzgebungsverfahren anklingen lassen. Wer ist da denn genau involviert und wer diskutiert mit wem, was, wann?
Also wie gesagt, den Vorschlag legt die Kommission vor. Das kann auch nur sie. Und dann geht es ins Parlament. Und in dem Parlament diskutieren zum einen die Fachleute in den Ausschüssen und dann auch das Plenum. Und dann gibt es noch den Rat, also die Mitgliedstaaten. Und ja, und da muss es dann eine Einigung geben irgendwann zwischen Parlament und Rat.
Mhm. Das heißt, das ist im Grunde wie so ein Tischtennis, so ein Vor und Zurück zwischen den beiden Institutionen. Zuerst das Parlament, dem gehörst du ja aktuell auch an. Und dann geht es zum Rat, den Regierungen der Mitgliedstaaten. Da warst du ja vorher schon mal drin, wenn ich mich richtig erinnere, als Teil dann der Bundesregierung in Deutschland. Hast also beides schon mal im Grunde mitgemacht, schadet wahrscheinlich gar nicht.
Nee, das
ist heißt unser Pizzagesetz? Ja?
Das ist wirklich spannend, weil die Verhandlungen auch total anders ablaufen im Parlament oder im Rat.
Okay.
Im Parlament ist halt alles sehr, sehr offen, sehr transparent. Viele Veranstaltungen werden auch live gestreamt, da kann man sozusagen alles mitkriegen. Natürlich nicht alles, aber schon das meiste. Und im Rat geht halt sehr, sehr viel hinter verschlossenen Türen und in kleinen Gruppen.
Ich erinnere mich dazu auch, was gelesen zu haben, dass im Rat eigentlich Gesetzgebung in der Blackbox passiert und dass das eben für den europäischen Bürger so wenig zugänglich ist. Würdest du sagen, das stimmt?
Ja, das stimmt schon. Also die wirklichen Verhandlungen im Rat, die werden also nicht live gestreamt. Es gibt manchmal am Anfang so einen kleinen Bereich, wo man was verliest oder so. Aber wenn es richtig ans Verhandeln geht, das wird hinter den verschlossenen Türen gemacht. Das stimmt. Es wird auch häufig kritisiert, aber ich glaube, wenn man das ändern würde, dann würden die Verhandlungen quasi vor der öffentlichen Verhandlung stattfinden. Ich glaube, das würde dann an der Art, wie es wirklich abläuft, gar nicht so viel ändern.
Mhm. Das heißt, für unser Pizzagesetz, das kommt, sagen wir es einfach mal, von der Europäischen Kommission, wandert ins Parlament, dann in einen der Ausschüsse, die beraten das.
Meistens mehrere.
Im ganzen Parlament. Meistens mehrere, okay, das ist auch gut zu wissen. Dann wird es aber nochmal im ganzen Plenum abgestimmt, richtig?
Genau.
Oder, genau. Und dann der Rat der Europäischen Union, das Rätespiel, das haben wir schon häufiger gehabt, da wird es dann abgestimmt. Und was passiert, wenn sich die beiden nicht einigen können? Dann geht es immer vor und zurück oder gibt es dann irgendeine Notfalllösung?
Naja, irgendwann, also es gibt dann irgendwann, setzt man sich zusammen und versucht dann eine Lösung zu finden. Und das ist eigentlich der spannendste Part an der ganzen Geschichte. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Klar, Corona jetzt immer nur über Video, aber sonst sitzt man wirklich zusammen in einem Raum und diskutiert eigentlich so lange, bis man fertig ist. Und fast immer findet man auch eine Lösung.
Und bei diesem Tischtennisspiel zwischen Rat und Parlament, schaut die Kommission da wirklich die ganze Zeit nur zu und ist gar nicht involviert?
Nein, die ist schon dabei. Aber also bei der letzten Verhandlung, die ich hatte, über das Transparenzregister zum Beispiel, da hat der Kommissionsvertreter, der Kommissar, schon immer wieder gesagt, naja, ich kann dazu ja am Ende des Tages nichts sagen, aber ich würde das so und so sehen. Weil am Ende ist die Kommission ja auch wirklich ein wichtiger Teil. Die haben ja viele Expertinnen und Experten, die haben sich ja was bei ihrem Vorschlag auch gedacht.
Ja, das heißt eigentlich ein relativ langwieriger Prozess, aber ich glaube, vielleicht ist das auch schon das, worüber wir gerade sprachen, gibt es eine Abkürzung, die sogenannten Trilogverhandlungen. Also Tri, wo im Grunde drei Kommissionen, Parlament und Rat zusammenkommen. Passiert das häufig oder ist das mehr die Ausnahme, dass man direkt sagt, komm, wir kürzen das ab, Tischtennis wird wann anders gespielt, wir setzen uns alle drei an einen Tisch?
Also, ich bin ja erst 1,5 Jahre dabei, aber
Stimmt.
das ist schon, also nach meiner Erfahrung ist das schon der Normalfall. Also du kommst zusammen und das passiert in fast jedem europäischen Gesetz sozusagen, dass man am Ende zusammenkommt und diskutiert.
Das finde ich eigentlich sehr überraschend, weil das Trilogverfahren ja ursprünglich als Ausnahmeregelung gedacht war. Und ich glaube, mittlerweile die Zahl war 70, 80% der EU-Gesetze, die so zustande kommen. Ist das eine gute Entwicklung oder trägt das eher zu Intransparenz bei?
Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Aber ich glaube, dass Europa eben daraus besteht, dass man miteinander redet. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt, als es um Frieden ging. Also das ist ja alles noch mal eine Runde komplizierter als im Nationalen, ne? Weil du hast ja nicht nur verschiedene Parteien, du hast auch noch verschiedene Länder, die haben verschiedene Sichtweisen. Und deswegen muss man irgendwann eh zu dem Punkt kommen, wo man sich zusammensetzt und hin und her diskutiert und erst rauskommt, wenn man eine Lösung hat.
Okay. Ich glaube, ich habe den Ablauf erstmal verstanden. Ein paar Fragen haben wir gleich sicher noch. Vielleicht ist an der Stelle die Auflösung gar nicht schlecht, denn es gibt tatsächlich diese Verordnung zu der Pizza mit 35 Zentimetern. Und zwar ist das die Verordnung 509 aus 2006. Sollte jemand sich dafür mal interessieren, da ist tatsächlich festgestellt, dass in dem Fall ist es die Pizza Napoletana, das haben die Italiener beantragt, auch als solche wirklich fest eingetragen ist. Also es war tatsächlich gar keine Idee nur von uns, das gibt's so.
Wusste ich auch
Genau.
nicht. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Weil ganz viel wird sicher darüber lustig gemacht, was alles für absurde Gesetze verabschiedet werden. Aber manchmal haben die trotzdem Sinn. Ein Beispiel, Nutella. In ganz Europa, wo Nutella draufsteht, sorry für die Schleichwerbung, muss das Gleiche drin sein. Und da sagen manche, wieso, das ist doch völlig idiotisch, kann doch jeder irgendwie selber machen, was er will. Aber dahinter steht, die Osteuropäer haben sich total beschwert, weil angeblich schlechtere, minderwertige Materialien verwendet worden sind. Und deswegen, da auch in Europa muss man sich darauf verlassen können, was draufsteht, ist auch drin.
Perfekt, dazu habe ich jetzt tatsächlich auch eine Frage von einer Zuhörerin. Das geht nämlich genau in diese Richtung dieser zumindest auf den ersten Blick Unsinnsgesetze. Ich spiele Ihnen die Sprachnachricht mal vor.
Hallo, hier ist die Franzi. Ich versuche in letzter Zeit, mich ein bisschen mehr mit EU-Politik und so zu beschäftigen. Und was mir dabei immer öfter aufgefallen ist, sind die vielen bisschen unnötigen Gesetze, wie zum Beispiel das Gesetz zur Gurkenverkrümmung und sowas. Das hat ja im Endeffekt nur zu Lebensmittelverschwendung beigetragen, aber es wird weiterhin dran festgehalten. Ja, können Sie mir vielleicht erklären, wie solche Gesetze dann verteidigt werden und warum es überhaupt so viele Gesetze gibt, die dann im Endeffekt halt nur Zeit verschwenden? Und ja, genau. Danke.
Ja, also diese Gurkenverordnung, das ist immer das eine Beispiel, was kommt. Das ist schon 100 Jahre her. Ich dachte auch, dass es die nicht mehr gibt, aber ich habe es nicht nachgeguckt. Dafür muss man wissen, das ist auf die Bitte des Einzelhandels erlassen worden, weil die sonst Probleme mit dem Transport hatten. Die haben gesagt, wir kriegen mal in die eine Kiste kriegen wir 20, in die andere kriegen wir 25, je nachdem, wie groß die sind und wie die gebogen sind und so weiter. Kann man machen, kann man auch lassen. Es ist auch nicht alles sinnvoll, das stimmt, was die EU macht. Aber bei ganz vielem steht doch ein Sinn dahinter. Darf ich vielleicht noch ein Gegenbeispiel bringen?
Das hätte ich nämlich jetzt tatsächlich auch gefragt. Was sind denn ein paar Gesetze, die gerade in der Pipeline sind, die definitiv was bewegen?
Ach so, was gerade jetzt in der Pipeline ist. Naja, Klimaschutzgesetz zum Beispiel wäre so eine Sache. Gut, ich bin jetzt im Bereich Recht. Das ist dann nicht immer alles so super praktisch. Da haben wir im Moment noch viel mit dem Brexit zu tun. Was passiert jetzt mit Daten, die nach Großbritannien gehen? Sind die noch sicher oder nicht? Aber insgesamt viel, was Digitalisierung betrifft, also was passiert mit deinen Daten, wenn du, also was machen die Unternehmen mit deinen Daten? Da passiert im Moment sehr viel. Da gibt es einen Digital Services Act und Digital Markets Act, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht alles auszuführen, aber was dürfen Facebook und Amazon mit deinen Daten machen? Darauf kann man es vielleicht mal bringen.
Und welches Gegenbeispiel hattest du im Kopf?
Naja, ich wollte ein Beispiel nehmen, wo man auf den ersten Blick denkt, das ist absurd, und das ist es gar nicht. Und viele haben sich darüber aufgeregt, dass Bleigießen bei uns verboten wurde, was man Silvester macht, ne? Und das darf man nicht mehr mit Blei machen, haben sich ganz viele darüber aufgeregt. Aber Blei ist eben wahnsinnig gesundheitsschädlich und auch ganz schlecht abzubauen, wenn es einmal im Müll ist und verseucht dann quasi ziemlich viel. Und deswegen, man kann nach wie vor sowas machen, nur halt nicht mehr mit Blei, sondern mit einem anderen Metall.
Okay, dann würde mich vielleicht als letztes zum Gesetzgebungsverfahren noch interessieren, wie kann ich mich denn als Bürger einbringen? Also was erstes, darüber haben wir auch schon gesprochen, Bürgerinitiative, selbst einen Vorschlag machen, sagen, darum sollte sich die EU mal kümmern. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wo ich mich als Einzelner einbringen kann?
Naja, ich finde ja immer, das Beste ist, wenn man sich politisch einbringt. Ja, ist so. Also ja, man tut immer so, als wäre Politik und Gesetzgebung etwas, was man nur von außen angucken kann. Ich meine jetzt gar nicht nur Parteien im Übrigen. Ich meine auch andere Initiativen. Also Fridays for Future hat unheimlich viel geschafft. Pulse of Europe hat ganz, ganz viel hingekriegt. Aber auch andere so örtliche Initiativen. Also ich finde einfach, dass das Allerwichtigste ist, erstmal sich selber einzubringen. Und dann kann man natürlich auch über verschiedene Einrichtungen dann die Ideen in den politischen Raum transportieren.
Okay, genau. Ich finde es auch immer sehr wichtig zu betonen, dass es eben nicht so ist, dass der Otto-Normalverbraucher da komplett entfernt von ist und dass das nur die da oben machen, sondern dass man eben schon Möglichkeiten hat, sich da irgendwie mit einzubringen.
Und also ich bin als Vizepräsidentin auch zuständig für Kommunikation. Deswegen ist mir jetzt eine Sache ganz, ganz wichtig. Wir haben nämlich bald eine Konferenz über die Zukunft Europas. Und da geht es genau auch darum, dass die Bürgerinnen und Bürger gefragt werden sollen, was findet ihr gut an der EU, was findet ihr schlecht, was müsste sich verbessern. Und dafür geht jetzt bald los. Wir sind schon online mit so einer digitalen Plattform dazu, wo echt alle, jede kann da einen Vorschlag reinbringen. Jeder kann auch eine Veranstaltung da reinsetzen. Ich mache hier was, so wie ihr vielleicht jetzt. Wir machen da was zu. Eine öffentliche Einladung, die dann alle in Europa sehen können und sich beteiligen können. Vorschläge machen und am Ende, es ist noch nicht ganz raus, wie, aber am Ende sollen sich die europäischen Einrichtungen damit auch befassen und das, was sinnvoll ist, natürlich idealerweise auch umsetzen.
Ja. Das hatte ich, glaube ich, am Montag auch auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du veröffentlicht hast. Jetzt kann man online Beiträge bringen. Hast du zufällig die Website einmal für uns? Dann können diejenigen, die den Podcast hören, sich ja vielleicht direkt mal da einwählen und sich das anschauen.
Ah, jetzt fragst du mich was. Das hätte ich natürlich mal besser vorbereitet. Vielleicht könnt ihr das ja nachher irgendwie noch mit.
Das packen wir einfach in die Beschreibung sonst. Das kriegen wir ja auch hin.
Genau, ich weiß es tatsächlich im Moment nicht. Das tut mir leid.
Ja.
Und dann gibt es noch eine andere ganz, ganz tolle Website, die heißt Was tut Europa für mich? Ist ein bisschen lang, am besten in die Suchmaschine eingeben. Da könnt ihr gucken, zum Beispiel, ich habe eine Katze, was tut Europa da für mich? Oder ich fahre gern Ski oder ich bin schwerbehindert oder ich wohne hier und da. Also, dass man einfach mal guckt, weil wir haben ja damit angefangen, wie durchdringt Europa eigentlich unser Leben? Und da kann man das ganz praktisch, kann man ganz, ganz viele Beispiele finden, für sich persönlich.
Okay, sehr gute Idee. Ich kenne die Website tatsächlich auch. Macht echt Spaß, sich da durch die verschiedenen Felder mal durchzuklicken. Gut, dann zurück zu unseren Fragen. Worüber wir nämlich auch noch einmal abschließend sprechen möchten, ist so ein bisschen Kritik an diesem Gesetzgebungsverfahren. Würdest du sagen, dass das Gesetzgebungsverfahren fehlerfrei ist? Und wenn nein, was würdest du denn gerne ändern?
Also eins ist ganz klar, das haben wir ja schon gesagt, das Parlament muss unbedingt gleichberechtigt werden mit der Kommission an dem Punkt, dass wir selber auch Sachen auf den Weg bringen können. Denn wir sind die Einzigen, die vom Volk direkt gewählt sind und wir sind auch in der Regel die Fortschrittlichsten. Die Kommission ist immer so ein bisschen umständlich und die Nationalstaaten sind oft nicht europäisch genug. Und wir könnten so viel mehr nach vorne bringen, wenn wir selber was machen könnten. Das fände ich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich noch was Zweites sagen könnte, es ist zwar nicht so oft der Fall, wie manche glauben, aber die Einstimmigkeit im Rat, die hindert uns trotzdem oft noch Sachen wirklich nach vorne zu bringen. Das haben wir jetzt gerade letztens erst gesehen, als es um Rechtsstaatlichkeit ging.
Ja, Rechtsstaatlichkeit ist tatsächlich auch schon ein paar Folgen lang unser Thema gewesen. Als du mich vorhin sagtest, ich mache was mit Recht, da lag es mir schon auf der Zunge. Ich habe sonst aber gerade noch was anderes, weil ich denke, wir werden einfach auch nochmal zu Rechtsstaatlichkeit auf kurz und lang eine Folge machen und mal erklären, was denn da eigentlich zum Beispiel in Polen oder Ungarn passiert. Letzte Folge hatten wir mit Matthias Ruffert, einem Rechtswissenschaftler aus Berlin, aufgenommen. Und da ging es um den Europäischen Rat. Und was uns da auffiel in dem Gespräch, war, dass der sich immer häufiger auch in die Gesetzgebung einmischt. Ich glaube sogar, der Rechtsstaatsmechanismus ist da ein Beispiel für, wenn ich mich nicht vertue. Kannst du vielleicht mal sagen, was du davon hältst? Und sollte der Europäische Rat da vielleicht auf kurz und lang doch mitspielen, wenn er es eh schon tut?
Also da kriegst du mich jetzt richtig emotional. Also das war so daneben. Also wir haben mit viel, viel Mühe und Kampf haben wir jetzt durchgesetzt, dass wir Regierungen, die sich nicht an die Regeln halten, also zum Beispiel die Presse behindern und sowas, dass man denen das Geld vorenthalten kann, das europäische Geld. So, das war eine Wahnsinnsverhandlung und sehr, sehr schwer. Und dann kommt am Ende der Europäische Rat, der mit der Gesetzgebung nichts zu tun hat und auch nichts zu tun haben darf, und sagt, ja, das wenden wir aber erstmal nicht an. Wir lassen das erstmal vom Europäischen Gerichtshof überprüfen. Ich bin fast hinten rübergefallen. Also, und das Schlimme ist, die Kommission macht es auch noch. Und wir als Parlament überlegen uns, ob wir die Kommission verklagen sollen deswegen. Wir haben ihr das jetzt angedroht. Wenn sie wirklich weiter dabei bleibt, dass sie das nicht anwendet, das ist eine Verordnung, wir haben ja eben gesagt, ist direkt anwendbar. Wenn sie das nicht macht, dann werden wir sie gegebenenfalls verklagen. Weil in Polen werden Richter und Staatsanwältinnen von einem Tag auf den anderen 500 Kilometer weit versetzt. Denen kannst du nicht sagen, das überprüfen wir mal in einem halben Jahr oder so. Also, oder die Journalisten, die bedroht werden. Machen wir vielleicht irgendwann mal. Das geht nicht. Das darf die Kommission nicht. Und der Europäische Rat kann gerne seine Meinung abgeben, aber es hat keinerlei rechtliche Bedeutung. Und das ist auch richtig so. Ja, dafür gibt es die Fachleute.
Und das finde ich einfach so frustrierend, weil der Europäische Rat ja offiziell nichts mit der Gesetzgebung zu tun hat. Aber wenn er sich dann einmischt, dann passiert es ja total hinter verschlossenen Türen. Und dann weiß man ja überhaupt nicht mehr, was passiert. Und dann verstehe ich, warum der Vorwurf laut wird, dass die Gesetzgebung da sehr intransparent sei.
Genau, und das sind ja eben auch nicht die Fachleute. Also das sind dann Leute, Kanzler, Premierministerinnen, was auch immer, die das nur nach politischen Gesichtspunkten beurteilen. So war das ja in dem Fall auch. Man wollte Polen und Ungarn jetzt nicht verärgern zu sehr. Und dann hat man gesagt, machen wir jetzt doch ein bisschen langsam. Und das geht so nicht.
Ja. Eine zweite Sache, die mir kürzlich aufgefallen ist, ich glaube tatsächlich auch auf deinen Social-Media-Kanälen, ihr hattet im Parlament eine Anhörung geplant mit dem slowenischen Ministerpräsidenten, der sich dann kurzerhand aus dem, ich weiß nicht, ob es ein Zoom-Call war oder was auch immer es war, kurzerhand verabschiedete mitten im Gespräch. Ich habe da mir gedacht, nimmt der eigentlich die europäische Gesetzgebung ernst? Also hast du das Gefühl, dass ihr ernst genommen werdet von den Mitgliedstaaten? Weil ich habe das Gefühl, es wird immer respektloser.
Naja, was heißt respektloser? Also die haben keine Lust, auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren. In dem Fall war es, also der polnische Justizminister zum Beispiel, der kommt nie. Der will sich die Kritik einfach nicht anhören. Und der slowenische Premierminister, der wollte nicht reden, sondern der wollte ein Video abspielen. Und ich meine, ich kenne die Videos von dem, die kann man sich auf Twitter anschauen. Das sind so richtige, so kommunistische Propaganda-Videos auch wenn er sagt, er sei das Gegenteil von einem Kommunisten, ist auch egal. Aber wir sind ja nicht irgendwie ein Kino oder bei Netflix, um dabei zu bleiben, sondern bei uns, also Parlament, für die das nicht wissen, die Italienisch sprechen vielleicht, Parlare, kommt von Reden. Also wir reden miteinander, wir zeigen uns nicht gegenseitig Filme. Und das haben wir ihm gesagt. Und dann hat er gesagt, wenn ich meinen Film nicht zeigen darf, dann gehe ich wieder. Und dann war er weg. Das ist echt unglaublich. Und dann haben wir ihm schriftlich Fragen gestellt. Das machen wir immer, weil meistens die Zeit nicht reicht. Und dann hat er uns einen Brief geschrieben oder eine Mail. Ja, ich beantworte eure Fragen, aber erst, wenn ihr mein Video gezeigt habt. Echt, kein Witz. Kein Witz. Krass, ne?
Irre. Oh mein Gott. Und das sind erwachsene Leute, die das machen, ne?
Ja, aber da merkst du, die wollen eben nicht, die wollen keinen echten Austausch. Die wollen nur ihre Propaganda loswerden. Und wenn du dir dann so ein dramatisches Video mit Musik und Lichteffekten und krassen Bildern und so, da kriegst du natürlich einen ganz anderen Eindruck. Da bist du ganz anders beeindruckt. Und das wollen wir nicht. Entweder du überzeugst mit Worten oder du überzeugst gar nicht.
Nochmal zurück zum Europäischen Rat. Ich finde, gerade bei deinem Beispiel mit dem slowenischen Ministerpräsidenten, da merkt man was auch schon Matthias Ruffert in der letzten Folge angesprochen hatte, nämlich, dass beim Europäischen Rat dieser Clash zwischen nationalen Interessen und europäischen Interessen ist, dass nationale Politiker supranationale Politik machen sollen. Und ich finde es eigentlich sehr schockierend zu sehen, wie das dann eben doch die Gesetzgebung beeinflusst. Ist das denn der Regelfall oder war das jetzt wirklich eine Ausnahme?
Das war jetzt schon, also so krass war das, glaube ich, eine Ausnahme, also nach meiner bisher doch recht begrenzten Erfahrung. Aber dass jetzt der Europäische Rat hergeht und ein Gesetz, was wirklich mit viel, viel Kampf beschlossen worden ist, quasi erstmal wieder aussetzt, also wüsste ich nicht, wann es das letzte Mal gegeben hat. Generell nehmen natürlich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs großen Einfluss, aber das sollen sie dann über ihre MinisterInnen tun und nicht nochmal extra, dann haben die ja quasi ein doppeltes Gewicht, das ist ja auch total unfair.
Genau, so war es auch nie vereinbart, also wenn man da mal sehr juristisch denkt.
Ja, im Gegenteil, es steht ausdrücklich in den Verträgen, dass der Europäische Rat kein Gesetzgebungsorgan ist, also ja.
Genau. Glaubst du denn, um gerade nochmal auf die Conference on the Future of Europe zurückzukommen, dass ihr da was ändern werdet? Also wird es in absehbarer Zeit einen, ich sag mal, neuen Lissabon-Vertrag geben? Macht ihr jetzt Änderungen, plant ihr Änderungen an den, ich sag mal, an der Verfassung der EU?
Das war ein ganz großer Streitpunkt bei der Frage, wie soll diese Konferenz eigentlich aussehen? Dürfen die Bürgerinnen und Bürger überhaupt darüber diskutieren, geschweige denn Vorschläge machen, die eine Vertragsänderung am Ende voraussetzen? Und wir haben als Parlament immer sehr, sehr stark dafür gestritten, natürlich dürfen die das. Also das sind die Bürgerinnen und Bürger, das ist das Volk, die dürfen alles, also zumindest mal diskutieren. Und ja, und das ist jetzt auch so. Aber natürlich, wenn da Vorschläge kommen, wird es super schwer, die umzusetzen. Denn dafür braucht man dann eine Einstimmigkeit bei den Mitgliedstaaten und das ist immer schwer.
Okay, gut. Ich glaube, für mich hat sich die Gesetzgebung jetzt so ein bisschen verdeutlicht und ich verstehe das Ganze mehr. Tim, hast du denn noch Fragen?
Nee, ich fand es wunderbar, weil gerade die Folgen vorher mit den einzelnen Institutionen jetzt ja endlich mal ineinander gegriffen haben und man versteht, wie die eigentlich miteinander arbeiten. Ich fand's gut.
Das freut mich.
Dann würde ich sagen, Katharina, vielen Dank, dass du heute bei uns mit dabei gewesen bist. Das war wirklich super informativ.
Sehr gerne.
Dann würde ich sagen, bis bald irgendwo in Europa.
Bis bald irgendwo in Europa. Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die Unterstützung hinter den Kulissen. Zuständig für die Produktion ist Simon Lenze.
Verantwortlich für Themen und Gäste sind Lara Schafmeister, Judith Wolf und Hanna Klar.
Die Technik übernimmt Lars Meier.
Und federführend bei Social Media sind Fritz Fehlert und Kasper Oesterling.
Zu guter Letzt gebührt ein ganz besonderer Dank Jonathan Engel, Leo Gillhaus, Corbinian Franken und Felix Buschmann.